Herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge von Führen und Folgen, dem Podcast für Menschen in Führung und Verantwortung in Unternehmen. Heute sind wir hier zu dritt. Birte McCloy und ich moderieren. Birte ist Unternehmensberaterin. Hi, Trainerin und Coach bist du auch noch. Und ich bin Anna Eberbach, Organisationsentwicklerin, Trainerin und Coach. Und wir haben hier heute einen Gast, Christoph Bartels. Herzlich willkommen und schön, dass du heute hier bist.
Hallo.
Du bist nicht nur Gast hier, sondern seit einer Weile auch Partner im Führungskreis. Mhm. Und du schreibst von dir auf deiner Website, du seist Speaker, Moderator und ein Workshopleiter. Und du bist Systemiker. Was bedeutet das?
Ja, du hast jetzt hier einen schönen Fächer aufgemacht. Ich arbeite vor allem als systemischer Berater und systemischer Organisationsentwickler und ich halte hier und da auch mal Vorträge oder spreche, das stimmt. Und es gibt auch Workshops, die ich mache, aber das ist der Kontext, in dem ich unterwegs bin und das bedeutet, ich begleite Menschen, in meinem Fall besonders in ihren beruflichen Bezügen, in ihren Themen, Menschen, Teams, Organisationen, in dem, was sie so bewegt und in unterschiedlichen Formaten.
Ich frage nochmal nach, weil ich noch an der Stelle mit dem Systemiker dann nochmal, also gib mir mal ein Bild oder eine Idee, bei dem, also was du gesagt hast, da bin ich total dabei, ne, mit Menschen und Workshops und vielleicht auch Coachings und so. Aber was heißt jetzt das mit dem Systemischen? Ist das anders, als wenn man ein normales Coaching hat oder, also weil unnormal ist wahrscheinlich nicht, aber irgendwas muss ja anders sein.
Also systemisch ist der Beratungsansatz, den ich verfolge, den ich gelernt habe und hinter dem ich auch irgendwie sehr stehen kann, weil er mich begeistert. Und alles fängt an bei einem erkenntnistheoretischen Zugang auf die Wirklichkeit. Damit will ich euch jetzt nicht hier quälen, aber...
Erklär es mir.
Also damit du hast es schon mit Nerds zu tun, wir wollen das genauer
genau
wissen.
Also dahinter steht die Frage natürlich, wie kommt eigentlich die Wirklichkeit zustande? Und das systemische Denken setzt ganz unten dabei an, bei einer Überzeugung von Wirklichkeit, wie sie zwischen Menschen passiert, wie auch soziale Systeme sich aufbauen, wie sie miteinander funktionieren. Das ist stark geprägt vom Konstruktivismus und auch noch von ein paar anderen Sachen. Und die systemische praktische Beratung, die man macht, funktioniert so, dass sie mit diesem erkenntnistheoretischen Hintergrund versucht, die Menschen eben in eine positive Entwicklung reinzubringen, hinter der sie stehen können. Und wenn man es vielleicht ganz runterbrechen möchte, könnte man sagen, man macht das, was fest ist, flüssig. Also es passiert ganz viel über Muster, die innerhalb eines Systems passieren, Dinge, die sich immer wiederholen. Wenn Menschen und Teams oder Gruppen oder auch ganze Organisationen immer wieder an denselben Punkt kommen, dass sie nicht wissen, wie kommen wir da raus, wie können wir diesen Todpunkt, den wir immer wieder erreichen, irgendwann mal überwinden, da kann die systemische Beratung total helfen, weil sie hilft, auch die Grundlagen dafür, dass es immer wieder zu diesem Punkt kommt, zu unterbrechen und neue Möglichkeiten dafür aufmacht. Und da gibt es ganz praktische Methoden, das kommt dann darauf an, ob man mit Einzelpersonen arbeitet oder mit einer Gruppe oder eben mit einer ganzen Organisation und dann passt man die Methoden dementsprechend an.
Klingt ein bisschen so, als ich bin nicht alleine auf der Welt und meine Wahrheit ist nicht die einzige. Da sind noch mehr Mitspieler.
Ja, du hast es jetzt sehr schön konkret gemacht. Danke. genau, das ist das systemische Denken. Erstmal natürlich, das ist, du kannst immer, wenn du mit einer Einzelperson sprichst, gehst du davon aus, du hast ihre Wahrnehmung der Wirklichkeit erstmal. Und es gibt noch ganz viele andere Leute und die haben eine eigene andere Wahrnehmung. Und indem ich damit arbeite, dass ich diese Wahrnehmung, auch die Leute ja voneinander haben und vielleicht sogar denken, ich glaube, dass die Person das über mich denkt, indem ich solche Dinge ins Spiel bringe und damit arbeite, kann man relativ schnell sehr interessante Veränderungen in Dynamiken reinbringen, wo man vielleicht jahrelang gebraucht hat bisher oder noch nicht darüber hinausgekommen ist.
Woran würde ich denn bemerken, dass du so einen systemischen Ansatz hast? Also was unterscheidet denn deine Arbeit von einer klassischen Beratung?
Das kommt natürlich jetzt darauf an, was du mit klassischer Beratung meinst. Wenn du damit zum Beispiel eine klassische Wirtschaftsberatung oder vielleicht auch Managementberatung oder so hast. Es gibt viele Überschneidungen auch zwischen den Ansätzen. Ich würde auch sagen, dass viele klassische Beratungen auch teilweise sehr systemisch arbeiten. Und andersrum, manchmal arbeite ich als Systemiker auch mit ganz klassischen Beratungsherangehensweisen. Ein Unterschied, der vielleicht sehr prägnant ist, ist, dass ich jetzt nicht davon ausgehe, dass es eine lineare Planbarkeit eines Prozesses gibt. Also wenn man mit mir arbeitet, arbeitet man natürlich an Zielen und man guckt, wo würden wir merken, dass diese Beratung erfolgreich ist, woran wäre das sichtbar. Aber es ist nichts, was man in eine Tabelle reinschreiben kann. In dem Quartal passiert das, in dem Quartal passiert das. Vor allem dann, es kommt natürlich auch dann immer sehr auf die Situation an, wenn es um eine Dynamik geht, wenn es erstmal darum geht, aufzubrechen, vielleicht in einem Change-Prozess erstmal rauszufinden, in welche Richtung wollen wir eigentlich gehen. Wenn es dann um die konkrete Planung von Change-Prozessen geht, kann es wieder sehr hilfreich sein, auch in Zeitfenstern zu denken und so und auch schon mal vorzuplanen. Aber es gibt eigentlich immer das grundsätzliche Verständnis, echte Veränderung kann man nicht planen. Und was genau bei der Veränderung passieren wird, das ist auch was, das wird sich dann zeigen, ja. Also jede Lösung für ein Problem bringt wieder neue Probleme mit sich.
Wer entscheidet denn im Prozess? Also weil das Normale, was wahrscheinlich viele kennen und vielleicht auch viele mögen, weil es gefühlt erstmal mehr Sicherheit gibt, ist ja, klar, ich plane meinen Prozess. So, und jetzt sagst du, das geht bei dir nicht, zumindest nicht in diesem systemischen, sondern du gehst auf so eine Entwicklungsstrecke und dann zeigt der Prozess quasi, was die nächsten Schritte sind. Wer entscheidet denn im Prozess oder was sind Punkte? Wie kommt man dann zu dem, dass man sagt, wir haben jetzt, keine Ahnung, eine Analyse gemacht oder wir haben uns über Muster ausgetauscht oder wir haben Probleme identifiziert und wie das dann weitergeht? Ist das dann wieder ganz klassisch die Führungskraft, mit der du das erarbeitest oder Fantasie, es gibt eine kleine demokratische Abstimmung, wir machen als nächstes XY?
Das kommt natürlich sehr darauf an, wie der Auftrag aussieht und welches Mandat ich dann irgendwo habe. Wenn ich eine ganze Organisation begleite, dann mache ich es in der Regel so, dass ich als allererstes mit den Führungsleuten arbeite, die mit denen die Organisation führen. Zum Beispiel mit dem Vorstand oder eben mit einem Kreis von Vorgesetzten oder Führungskräften. Und mit denen überlege, was sind die Ziele, die sie erreichen wollen. Und dann muss man eigentlich in dem Gespräch oder auch dann in der Folgearbeit unterscheiden, was ist eigentlich die Frage, was soll hier passieren. Und das Systemische wird dann besonders stark, wenn man viele Player mit ins Boot holt. Und so ein klassischer Satz, den kann man auch irgendwie auf jeder zweiten Website lesen, ist, dass man versucht, das System in einen Raum zu bringen. Also wenn es wirklich um eine tiefgreifende Veränderung in einer Organisation geht, bringt es was, aus allen Hierarchieebenen alle zusammenzuholen. Aber das muss natürlich geführt sein und es braucht eine klare Intention und die muss von der Führung aus meiner Sicht formuliert sein, was in diesem Prozess geschehen soll. Es ist nicht linear, man kann nicht versprechen, dass es in dem Prozess passieren wird, aber dadurch, dass die Führung Verantwortung für diesen Prozess übernimmt, kriegt der Prozess schon eine Richtung. Und die klassischen Hierarchieebenen werden in einem Prozess immer eingehalten, normalerweise. Es sei denn, die Führung bestimmt und mandatiert einen Kreis, der ein Mandat hat, Entscheidungen zu treffen. Also es wird ein hoher Wert, oder ich lege auch einen hohen Wert darauf zu gucken, wer entscheidet hier was, wer hat welches Mandat. Das wird vorher festgelegt. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Gruppe innerhalb einer Organisation entsteht, die aus mehreren Abteilungen zusammengesetzt ist, dann und die soll ein bestimmtes Mandat haben, muss ihr vorher die Führung natürlich dieses Mandat geben. Und dann kann die Gruppe arbeiten in dem Rahmen, den man zusammen abgesteckt hat. Und am Ende trägt die Führung natürlich die Verantwortung für die Organisation und kriegt auch die Ergebnisse zurückgespielt und muss auch die Umsetzung von bestimmten Konzepten und so verantworten und in die Wege leiten.
Mich erinnert das gerade so an den klassischen Aufbau von Projektmanagement. Also so diesen wirklich wichtigen Prozess der Zielfindung, auch mit einem Auftraggeber oder einer Auftraggeberin miteinander auszuhandeln, welche Ziele sind denn wirklich auch realistisch oder erfüllbar. die Übergabe in eine Projekt- oder eine Steuergruppe sozusagen. Mhm, genau. Ich denke auch dann an, ich habe mir gerade vorgestellt, wie ist das denn bei längeren Prozessen? Also ne, wenn ich einen Tag lang mit einem Team, mit einer Organisation unterwegs bin, dann ist das ganz nett, aber da passiert noch nicht viel. Ich nehme an, das sind ja viel längere Prozesse, über die du da gerade sprichst. Wie machst du das dann zwischendurch? Also wenn noch nicht klar ist, was passiert, muss ich ja irgendwie auch zwischendurch nochmal innehalten, nochmal nachjustieren. Für mich, also so, gibt es dann sowas wie Reviews oder wie machst du das? Denn, ne, also man geht dann los und dann passiert irgendwas? Oder also wie gestaltest du das?
Es braucht immer wieder Abstimmungspunkte, wo zum Beispiel, wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, es gibt so eine Steuergruppe oder so eine Prozessprojektgruppe oder so, die muss immer wieder in Kontakt mit der Führung kommen. Bestenfalls sitzen sogar Menschen aus der Führungsebene damit drin, sodass man versucht, eigentlich alle Ebenen dann damit abzubilden. Das ist jetzt aber wirklich von einem sehr großen Prozess gedacht, wo es wirklich um große Themen geht. In kleinen Prozessen ist es tatsächlich anders. Aber das Projektmanagement, was du erwähnt hast, ist tatsächlich, geht sehr stark in die Richtung. Und ich glaube, da guckt man sich auch immer wieder was voneinander ab. Und man muss ja sagen, das Projektmanagement hat sich in den letzten Jahren auch ja ziemlich verändert und ist viel flexibler geworden. Also das ganze agile Methodenset, was entwickelt wurde und was ja oft in Projekten dann genutzt wird oder in Abteilungen, um ihre Projekte zu steuern, hat ganz viele Anklänge von systemischen Funktionsweisen, die da automatisch mitgedacht werden. Also dass man iterativ arbeitet in Zyklen, die relativ kurz sind und die man dann wieder auswertet mit den Leuten. Das ist klassisch agil, funktioniert im systemischen Arbeiten genauso, auch schon seit vielen, vielen Jahren. Und die Frage ist natürlich, ist der Prozess so stark aufgesetzt, dass wirklich die Leute, die Verantwortung haben und am Ende die Entscheidung treffen, in diesem Prozess eingebunden sind? Wenn du kein, das englische Wort Hierarchy Buy-in hast, also wenn du von der Führungsebene im Prinzip der Prozess nicht unterstützt wird und auch nicht das Vorgehen, dann kannst du mit so einem Prozess eigentlich nicht viel erreichen, weil eben die Entscheider nicht an Bord sind und wahrscheinlich das Ergebnis auch nicht mittragen werden. Wenn die Führung muss an Bord sein, muss permanent eingebunden sein und muss das Ding mittragen und dann werden die Ergebnisse aus meiner Erfahrung nach meistens auch sehr gut.
Da würde ich fast sagen, dass da hat es ja eine große Schnittmenge mit dem, was man für viele Prozesse sagen würde. Egal, ob ich mich für eine ganz klassische Top-Down-Geschichte entscheide oder klassisches Projektmanagement. Ich brauche immer den Support, die Unterstützung und den klaren Willen einer Führung, das zu machen. Deswegen, das finde ich erstmal ganz schön. Also ich bin da nicht, das ist nicht gleich komplett was anderes, sondern da gibt es eben eine Schnittmenge. Ich frage mich so, ich muss noch mal ein kleines bisschen zurückspulen, weil wir sind jetzt schon so tief drin. Mhm. Und ich glaube, was noch mal hilfreich sein könnte, wäre von dir zu hören, was sind denn so typische Fragestellungen, mit denen entweder im Coaching jemand kommt und du gehst systemisch daran oder auch eine Organisation oder ein Unternehmen, eine Gruppe kommt und sagt, so hier haben wir jetzt mal einen Bedarf an externer Hilfe. Und da interessiert mich, was sind denn so klassische Fragestellungen, die bei dir dann auf dem Tisch landen?
Also klassische Fragestellungen sind bei mir vor allem, wenn es um Teams geht, ich arbeite, das ist so ein großer Schwerpunkt, dass ich viel mit Teams arbeite und mit Gruppen. Da geht es entweder darum, die Arbeit kontinuierlich zu reflektieren und kontinuierlich weiterzuarbeiten und weiterzuentwickeln. Das wäre so ein Supervisionsformat, was auch immer mehr genutzt wird aus meiner Wahrnehmung. Und dann gibt es so Fälle, wo man eingeladen wird, wo gesagt wird, okay, in diesem Team funktioniert es einfach nicht. Es hakelt oder es gibt einen Konfliktfall. Oft ist es auch so, der Kunde sagt dann, wir möchten diesen Entwicklungsschritt gehen. Und so in den letzten 3 Minuten des Vorgesprächs sagt er so, wir haben da auch noch so einen Konflikt, ja, der ist schon länger. Und vielleicht kann man in dem Zuge da auch mal kurz drauf gucken. Und dann ist das Vorgespräch vorbei. Und dann geht's oft genau um diese Themen. Und mein Ansatz ist, dass ich mich dann mit einer Gruppe erstmal vorarbeite und gucke, wie sind die, da lege ich schon auch einen Wert drauf, wie funktioniert dieses Team miteinander, wie sind die zwischenmenschlichen Beziehungen, aber auch die Rollenbeziehungen in dieser Gruppe, wie reden die miteinander, welche Dynamiken erkenne ich. Das ist dann, wenn man ein paar Stunden mit einer Gruppe verbracht hat, relativ schnell deutlich, und damit kann man dann arbeiten und schauen, gibt es etwas, was ich, also, oder wie kann ich die Gruppe unterstützen, indem ich mit diesen Dynamiken arbeite, dass sie auf ihre Ziele weiter zukommen? Also, dass sie sagen, wir möchten eigentlich effizienter zusammenarbeiten. Okay, dann guckt man sich an, wie arbeiten die, und dann merkt man relativ schnell, da sind so Hebel. Oder wir haben diesen Konflikt, wir brauchen eigentlich eine Lösung. Oder wir kommen, das ist auch öfter mal so, wir kommen nicht zu einer Entscheidung. Das sind Teams oder Gruppen, die zusammen eine Entscheidung treffen müssen und die sich schwer tun, sich festzulegen auf eine Alternative. Und da gibt es Methoden, das relativ entspannt und schnell zu unterstützen. Und bei Einzelsettings, ja, es ist so vielfältig wie die Menschen. Also manchmal sind es Menschen, die einfach Veränderung suchen in ihrem persönlichen Umfeld, die dann außerhalb des Organisationskontexts kommen und sagen, ich bin im Beruf irgendwie und brauche eine Veränderung, weiß aber nicht, wie ich auf das nächste Level komme. Oder auch, es funktioniert nicht, ich habe in meinem Team Probleme oder wie auch immer. Und das funktioniert schon auch systemisch, aber natürlich dann ganz anders, weil man eben nur mit diesem Einzelausschnitt, den man jetzt von dieser Person bekommt, arbeitet. Und mit einer Organisation arbeiten, wir hatten gerade schon drüber gesprochen, funktioniert völlig anders. Also da braucht man ein anderes Methodenset.
Du hast gerade von Konflikten, auch schon von Change gesprochen, Entscheidungen, die Thema sein können. Gibt es ein Thema, einen Auftrag, der dich besonders berührt oder besonders beeindruckt hat? Also natürlich ohne irgendwelches vertraulichen Dinge zu verraten. Mhm.
Also ich hatte schon öfter Konstellationen, in denen zum Beispiel eine Doppelspitze ein Unternehmen geführt haben, die aus einer Freundschaft heraus das Unternehmen gegründet haben. Oder Teams in Organisationen, die nicht nur in dem Arbeitskontext zusammen waren, sondern auch darüber hinaus befreundet waren oder wo es ein hoher Wert war, dass das Zwischenmenschliche stimmt. Und der Systemiker sagt jetzt, ja, das Wichtigste ist erstmal eigentlich die Rolle in dem Unternehmen und so. Gibt es überhaupt einen Menschen dahinter? Ja, irgendjemand macht das dann. Da gibt es eigentlich eine relativ strikte Trennung. Und doch berührt mich eigentlich am meisten, wenn man es hinbekommt, Lösungen zu finden, wo man merkt, und da gibt es eine richtige Erleichterung bei den Menschen, dass sie sagen, boah, es liegt gar nicht daran, dass wir uns auf einmal nicht mehr ausstehen können, dass wir hier an ein Problem gekommen sind, sondern es gab einfach ein Problem. Und das haben wir gelöst und jetzt können wir weiterarbeiten und die Arbeit fühlt sich wieder wohltuend an und ich gehe gerne zur Arbeit. Und die Arbeit, das ist für mich auch so etwas, was ich mir für mich persönlich wünsche, dass das, was ich tue, was ich beitrage zur Arbeitswelt, zu unserer Welt, wo ich mein Berufsleben mit verbringe, dass das eine Kraftquelle für mich ist und mich nicht permanent etwas kostet. Und wenn Menschen dahin wieder zurückkommen und gerade auch das Zusammensein in ihrem beruflichen Umfeld wieder eher als Geschenk erleben als Belastung, das begeistert mich echt und das macht mir große Freude.
Ich finde es ganz spannend, weil ich mir vorher überlegt habe, dass ich von dir wissen will, was dir Spaß macht an deiner Aufgabe. Und jetzt hast du davon nämlich gerade schon ein bisschen erzählt, dass du sagst, dann kommt bei dir so ein Moment, wo die Seele strahlt oder wie immer man das dann nennen will. Auf jeden Fall habe ich gerade ein großes Lachen und Lächeln auf deinem Gesicht gesehen und habe gedacht, ah, okay, das sind also Momente, die dich auch in der externen Rolle glücklich machen. Und mich interessiert das schon nochmal, also was, wie du deine Rolle beschreibst, jetzt als du bist ja Externer, du gehörst ja nicht zum System. Das ist ja auch wahrscheinlich die große Kraft, die darin liegt in der Rolle. Und wenn du in deiner Rolle unterwegs bist, was ist da das eben, wo du sagst, ja, und das bringt mir Freude daran oder dann eben auch eine besondere Herausforderung, die damit verknüpft ist?
Also meine Rolle als Externer ist tatsächlich eigentlich für mich eine sehr schöne, weil ich habe das mal gehört, ich gehe bedürfnislos da rein in einen Prozess. Natürlich habe ich das Bedürfnis, den Auftrag gut hinzubekommen, aber ich habe nicht das Gefühl, ich muss hier jemanden glücklich machen oder es ist wichtig, dass die am Ende das und das erreichen, sondern mein Wunsch ist es erstmal, sie in einen guten Prozess zu bringen, in dem sie weiterkommen. Und das gibt mir sehr viele Freiheiten, Methoden zu gestalten, Dinge anders zu machen, als sie es machen. Das folgt, da gibt es auch immer mal regelmäßig eine Irritation. Aha, das machen wir jetzt, okay. Und hinterher sagen sie dann, ah, deswegen, sehr gut. Und
sag mal ganz kurz Einschub, was wäre so eine Methode, was die Leute überrascht?
Also ich muss das jetzt zwischendurch für ganz viele ist es wirklich schon eine unglaubliche Überraschung, wenn man nicht an einem Tisch sitzt, sondern im Kreis, auf Stühlen. Und das gibt für manche schon eine Unsicherheit. Ich mache das auch nicht immer, aber in manchen Settings, gerade wenn man so mit einem Vorstand arbeitet und sich das vierte Mal sieht. Also es gibt schon eine Beziehung und irgendwie ist vielleicht ein Vertrauen gewachsen, braucht man auch ein bisschen Gespür für. Dann manchmal führe ich sowas vorsichtig ein, auch wenn ich weiß, das wird Ihnen nicht gefallen, auf den ersten Blick. Aber es ist eine Möglichkeit, sehr einfach Kommunikationsmuster zu durchbrechen, die ein Problem stabilisieren, indem man damit die Kommunikation verändert, sie offener macht. In einem Kreis gibt es schon keine Hierarchien mehr von der Sitzordnung. Man sitzt zusammen, man guckt sich in die Augen. Es wird auch irgendwie so ein Rad, wo man zusammensitzt, ja, wo man überlegt, wenn man sich vorstellt, in der Mitte ist ein Lagerfeuer. Ja, wie lösen wir jetzt das Problem? Ja,
der Mann macht nicht nur einen Stuhlkreis, sondern auch ein Feuer.
Da ja. Habe ich noch nie gemacht, könnte ich aber mal drüber nachdenken. Und das sind so Kleinigkeiten, aber generell, ich arbeite auch öfter mal im Stehen mit den Leuten und benutze viel den Raum und sage, wir legen jetzt mal Möglichkeit A, B hier hin und bewegen uns damit. Arbeiten auch ein bisschen mit Körpergefühl und gucken, boah, hier sträubt sich in mir alles, solche Dinge auch mal wahrzunehmen. Ist jetzt für viele Leute nicht das, was sie mit Büroarbeit verbinden. Mhm. Hat aber oft eine große Kraft, weil in unseren Körpern zeigt sich oft was, was wir wissen in uns und wo es uns hinzieht oder wegtrifft.
Okay, oder? Danke. Aber jetzt hatte ich dich weggeholt von der Frage nach der Rolle und der Herausforderung.
Ich weiß die auch gar nicht mehr, die
ja,
Frage.
Ja, die Rolle und die Herausforderung darin. Und
ach so, Herausforderung, ja. Eine Herausforderung für mich ist schon, also du hast ja gefragt, was ist die Rolle, was finde ich toll daran und was ist eine Herausforderung? Was ich toll daran finde ist, das ist auch das Zweite, was meine Seele strahlen lässt, ich habe diesen Drang, ich möchte rausfinden, wie es geht. Ja, also ich will es rauskriegen und dann zu überlegen, was würde den Menschen hier, was muss ich mit denen machen, damit die so mitgehen können, aber gleichzeitig in ihren Mustern so unterbrochen werden, dass eine Veränderung möglich ist. Und das, wenn das funktioniert und es gibt in den meisten Prozessen so einen Punkt, wo du merkst, jetzt haben wir eine Nuss geknackt, jetzt haben wir gekuppelt und sind in den nächsten Gang geschaltet, dann, das liebe ich. Und das tut richtig gut. Und die Herausforderung ist, was ist, wenn es nicht passiert? Und als Externer am Ende komme ich dahin, ich stelle das, was ich kann, zur Verfügung und mich als Person und dann kann ich nicht versprechen, dass es ein Ergebnis geben wird, was den Leuten gefällt. Und das ist manchmal schon auch herausfordernd, wenn es dann um viel geht oder so, dass man, mache ich dann auch gerne transparent und so, aber es gibt keine Kontrolle darüber. Und es ist ja vielleicht auch so eine Lebensenttäuschung, die manche so in sich tragen, dass man das Leben an vielen Stellen nicht kontrollieren kann. Und so ist es am Ende immer, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet oder auch in sozialen Systemen sich bewegt. Man kann bestimmte Dinge, viele Dinge nicht kontrollieren. Man kann sie gestalten, man kann Wellen reiten und sie mitnehmen und da sich darauf bewegen. Aber manche Dinge liegen außerhalb der Kontrolle und das kann natürlich auch mal belastend sein, wenn man dadurch Probleme nicht lösen kann oder es so bleibt, wie es ist oder es vielleicht auch dann irgendwann zu einem Punkt kommt, wo man sagt, ja, es funktioniert nicht und es hat auch nicht so viel gebracht. Das ist natürlich das Schlimmste, was mir passieren kann als Externer, wenn das Gefühl aufkommt.
Und das bringt mich zu einer weiteren Frage auch zu dir als Mensch und Berater. Welche Werte, welche Prinzipien leiten dich in deiner Arbeit?
Also es gibt so Dinge, die ich gelernt habe als systemischer Berater. Ein wichtiges Ding ist Allparteilichkeit. Wird oft verwechselt mit Neutralität. ist keine Neutralität. Allparteilichkeit ist, bedeutet, ich kann für alle Leute im Raum Partei ergreifen. Ich bin gar nicht neutral, sondern ich kann für alle Partei ergreifen. Und ich kann mich auf jeden Stuhl setzen und kann nachvollziehen, dass es für diese Position, die es in diesem Setting gibt, gute Gründe gibt. Heißt nicht, dass sie richtig sind, heißt auch nicht, dass ich sie toll finde, weil ich habe ein großes Gespür dafür, Dinge nachzuvollziehen. Und das macht viel auf, weil man aus eigenen Bewertungsmustern rausgeht. Und das hilft einem dann, hilfreiche Beratungssettings zu bauen. Das zweite ist, grundsätzlich so zu arbeiten, dass man am frühestmöglichen Zeitpunkt vom Problem Talking zum Solution Talking kommt. Also aus dem das Problem verstehen, es gibt bei uns auch den Begriff Tanz um das Problem auch manchmal richtig beschreiben. Das ist für manche auch echt hart, weil sie gar nicht so sehr über Probleme reden wollen. Und dann aber auch hart lösungsorientiert vorzugehen und immer wieder zu gucken, wie könnte man das noch machen, das ist für die Leute, die daran beteiligt sind, oft anstrengend, weil sie kreativ sein müssen und sich Gedanken machen. Und wir arbeiten alle sehr miteinander in solchen Sessions, wenn sie intensiv sind. Und das sind so zwei wichtige Punkte, dass man ressourcenorientiert vorgeht und nicht defizitorientiert, ist auch sehr hilfreich. Und ich persönlich, mir ist auch wichtig, einfach eine Offenheit in so einen Prozess mit reinzubringen. Mir ist als Person auch Freundlichkeit und Respekt wichtig im Umgang miteinander und das, soweit es geht, auch in so einem Beratungsrahmen zu leben, erstmal selber zu leben natürlich. Und das hilft mir manchmal auch dann in harten Konflikten mit einer gewissen Positivität da durchzugehen und nicht das Gefühl zu haben, jetzt hier geht gerade die Welt unter und das kann auch schon mal helfen.
Also jetzt habe ich gehört, wenn ich mich als Auftraggeberin mit dir einlasse in so einen Prozess, dann weiß ich am Anfang nicht, wohin es geht. Ich sitze irgendwann im Stuhlkreis, ich habe ein Feuer in der Mitte.
Möglicherweise.
Du machst Dinge, die mich irritieren. Ich habe einen Tanz um das Problem, das nicht sein soll. Also der Tanz muss irgendwie weg. Und dann gibt es noch Momente, wo man vorher gar nicht weiß, wie der Prozess verläuft. In meiner Fantasie entstehen jetzt Chaosmomente, wo vielleicht das System richtig ins Wackeln kommt, wo die Leute das zumindest als Chaos empfinden. Vielleicht ist es von außen gar nicht so schlimm, aber wenn sie drin sind, denken sie, huch, jetzt bleibt hier kein Stein auf dem anderen. Und das ist ja vielleicht genau das, was Leute auch abschreckt, so einen Prozess zu gehen, bei dem ich nicht weiß, was unterwegs passiert, weil die das ahnen, dass es kommt. Wie gibst du jemandem Sicherheit, der am Anfang sich entscheiden soll oder könnte, mit dir sich auf so eine systemorientierte Weise, Arbeitsweise einzulassen? Das ist die eine Frage. Also wie nimmst du die Leute vielleicht an die Hand am Anfang oder kannst Mut machen, sich einzulassen? Und das zweite ist, was tust du in so einem Chaosmoment? Weil also das kann ich zumindest aus meiner Beratungspraxis sagen, ich habe diese Momente auch, wo ich als Beraterin manchmal mich schon auch gefordert fühle und denke, okay, warte mal jetzt, von Trust the Group bis Herr Schmeiß Hirn vom Himmel, ist ja, dann alles dabei. Ja, so, oder die Zeit geht immer gleich schnell. Also da sind so, ne, das interessiert mich. Also am Anfang dieses, ne, die Leute sich einzulassen und das zweite, wenn das Chaos wirklich da ist.
Also was auf jeden Fall mir sehr wichtig ist, am Anfang jedes Prozesses, der, ich sag mal, über eine Einzelperson herausgeht, beim Coaching ist es noch ein bisschen anders, aber für Teams, wenn man länger unterwegs ist und für größere Kontexte sowieso, eine Klarheit zu haben, wie funktioniert dieser Prozess, wann sind zum Beispiel Termine kann man machen, das ist ein total schönes, hilfreiches Mittel, bis dahin brauchen wir das, okay, kriegen wir es hin, dann machen wir das dann, ja, und mit dem Thema beschäftigen wir uns dort. Also einen zeitlichen Horizont zu geben, auch zu gucken, wer ist beteiligt, also wer redet mit, das gibt Leuten auch Sicherheit zu wissen, ah, da sind noch Leute, da kann ich Rücksprache halten. Und ehrlicherweise ist es oft so, dass die Leute das Chaos im Kopf haben, bevor ich zu ihnen komme. Also sie haben oft das Problem, dass sie sagen, ich kann eigentlich gar nicht mehr klar denken. Deswegen brauchen wir sie ja, sagen sie dann, weil wir wissen nicht, wie wir vorgehen sollen. Und es ist alles, wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und dann einen Prozess zu bekommen, der sagt, wir strukturieren das Ganze jetzt mal, den müssen Sie auch nicht moderieren, sondern das kann ich dann übernehmen. Wir machen eine klare Lösungsarbeit, eine klare Zielarbeit, was arbeiten auch mal raus, Dinge, auf die sie vielleicht noch nicht gekommen sind, was eine gute Entwicklung wäre. Und das tut vielen schon gut, weil sie merken, ah, ich kann jetzt dem Prozess vertrauen. Ich glaube, die Kunden vertrauen dem Prozess öfter als ich.
Oh.
Das soll nicht heißen, dass es nicht funktioniert, sondern das ist, dass ich immer ein Auge darauf habe, was gerade passiert. Und wenn wirklich Chaos ausbricht, als erstes merke ich, dass ich selber total am Rotieren bin und dann anfange, dass ich unglaublich am Arbeiten bin und merke, wie sich die Leute langsam zurückziehen. Und das ist dann immer für mich das Warnzeichen, zu sagen, alles klar, Pause machen. Ich arbeite gerne in Prozessen, aber ich muss nicht die Arbeit für das Chaos machen, sondern dann muss man es, je nachdem, was es ist, thematisieren und auf den Tisch legen und gucken, wie gehen wir zusammen damit um. Und in der Regel hat man Gegenüber, mit dem man das absprechen kann und die das auch merken und die froh sind, wenn man es anspricht. Und wenn jetzt in so einer riesigen Großveranstaltung das Chaos ausbricht, ja, muss man improvisieren. Hatte ich zum Glück noch nie, aber kann natürlich auch mal passieren. Freue ich mich drauf. Da wird Musik eingespielt.
Ja, genau. Tanzen geht immer, habe ich gerade gelernt.
Ich finde ein weiteres spannendes und ja auch ganz häufiges
Darf ich noch
Thema,
mir ist gerade eine Sache eingefallen. Ich hatte mal eine Anekdote gehört, die fand ich super. Als in einem Konfliktfall kommt aber aus einer privaten Beratung ein Ehepaar, völlig zerstritten, absolut eskaliert, ja. Und der Berater, ich war es selber nicht, sondern ich habe es nur gehört in einem Weiterbildungskontext. Und der Berater wusste nicht mal, was er machen soll. Er hat gesagt: Wissen Sie, was wir jetzt machen? Und dann gucken die beiden ihn an: Was denn? Wir bestellen jetzt eine Pizza. Und weil er musste sie aus dieser Dynamik rausholen. Und das, dann waren die erstmal so platt. Und ich habe auch gehört, manche machen auch Selfies in so einem Moment, dass sie sagen, wissen Sie was, der Prozess ist gerade so gut, kann ich mal kurz ein Foto machen. Ist natürlich eine Hardcore-Version. Manche machen auch erstmal nur ein Fenster auf, das kann vielleicht auch helfen. Aber also eine Unterbrechung in eine sich selbst verselbstständige Dynamik reinbringen, wäre natürlich die Premium-Lösung. Ist mir gerade noch eingefallen.
Ja, sehr schön, sehr schön.
Ich möchte so viel mehr Methoden von dir lernen. Das ist ja großartig.
Also die Selfie-Nummer, ne? Die merken wir uns.
Ohne wir auch. Gar keine Frage.
Für diesen Moment, ja, die beiden hauen sich gerade die Köpfe rein.
Halt, stopp. Wir machen eine Aufnahme. Großartig. Da bin ich dabei. Ich war erst versucht, dich zu fragen, was die Systemik Konflikten beibringen kann oder wie sie mit denen umgeht. Du hast sie schon ein paar Mal angeschnitten und darum würde ich gerne noch ein anderes Thema aufmachen, nämlich den ganzen Bereich von Change. Hm. In unserer aller Arbeit passiert das ja ganz häufig, so Veränderungsprozesse, die wir mit begleiten, mit gestalten dürfen. Jetzt ist die Systemik ja so ein hochkomplexes Konstrukt erstmal und Veränderung ja auch. Das dauert lang, da sind viele Stakeholder unterwegs, verschiedene Interessen. Was kann Change von Systemik lernen? Wo würdest du sagen, macht die Systemik da besonders Spaß, wenn es darum geht, Veränderungen zu gestalten?
Also erstmal kann sie lernen, es ist alles gar nicht so kompliziert. Natürlich kann man alles bis ins letzte Detail aufdröseln, da gibt es dicke Bücher drüber, die sind interessant, wer interessiert, kann einen lesen, aber normalerweise.
Du hast hier Change-Berater am Tisch, ja.
Ich werde sie euch nachher empfehlen. Im Prinzip sieht die systemische Beratung, jedenfalls die neuere, was ich so erfahren habe und gelernt habe, Veränderungsprozesse so. Es gibt einen Zustand von Stabilität. Dazwischen gibt es einen Übergang. Der ist wackelig, der ist chaotisch, der ist schwierig. Und dann gibt es wieder einen neuen Zustand von Stabilität. Ich denke manchmal an zwei Berge, dazwischen ist ein Tal und dann hängt irgendwie eine Hängebrücke dazwischen. Wenn es gut läuft, gibt es eine Hängebrücke. Vielleicht muss man auch eine Brücke bauen, dann wird's hart. Ja, aber je nachdem, wenn dieser eine Zustand verlassen wird, du kannst nicht wieder zurück in diesen Zustand. Stell dir vor, die der Weg hinter dir ist ein Bär oder was auch immer auf dem Berg und du musst über die Brücke und die Brücke, du weißt es, sie wird wackeln und es wird nicht angenehm darüber zu gehen und du willst auch nicht währenddessen runtergucken, weil es geht weit runter, aber du weißt, irgendwann werde ich drüben ankommen und dann gibt es einen neuen Zustand und was mich da erwartet, weiß ich vielleicht noch gar nicht so genau, ist auch so eine Tücke mit den stabilen Zuständen, was am Ende eine neue Stabilität ist, wird sich zeigen. Und das kannst du, dieses Bild, kannst du überall drauflegen. Auf einen Konflikt. Ein Konflikt ist im Prinzip immer ein Zeichen dafür, dass man auf die Brücke muss. Ja, also dass die Stabilität funktioniert. Irgendwas da drin funktioniert nicht mehr. Das kannst du in der persönlichen Entwicklung nehmen. Du musst lachen jetzt.
Ja, ich habe total Höhenangst.
Ach,
ja.
Und du, cool, das Bild ist schön, ne?
Ja, und es gibt
soll ich das nochmal ausweichen?
Ja, es gibt in Nordirland so eine Brücke, Carrigaree, und das ist so, ich habe das die ganze Zeit vor Augen und ich weiß, wie viel, wenn ich nur daran denke, kriege ich schon schweißnasse Hände. Ja, und als eigentlich konfliktfreudige Person frage ich mich gerade, ob du mein Weltbild durcheinander bringst. Aber das Bild passt sehr schön. Also es ist total in Ordnung, nur trotzdem passiert bei mir gerade ganz viel.
Deswegen, also du hast ja auch vorhin gefragt, Birte, wie ist das, dass man nicht weiß, was rauskommt, ist das nicht eher abschreckend? Aber überlegt mal, welche echte, wirkliche, echte Weiterentwicklung in eurem Leben habt ihr durchgemacht, wo ihr wusstet, was am Ende bei rauskommt? Das ist das Leben. Man weiß es nicht. Manches weiß man, manches kann man antizipieren, man kann sogar manches planen. Manche systemischen Kollegen werden mich jetzt vielleicht sogar schelten, aber ich glaube schon, wenn man ein bisschen seinen Kopf benutzt, kann man manche Sachen sind planbar, überhaupt keine Frage, ja. Aber manche Dinge eben auch nicht. So, und was war die Frage nochmal? Achso, und das kann man bei, also diese Hängebrücke, Konflikte schieben dich auf die Brücke, eine persönliche Entwicklung für dich selbst. Irgendwann merkst du, es funktioniert nicht mehr. Ich muss aus dem Alten raus und ich muss in was Neues rein, aber ich weiß noch nicht, was das Alte ist. Und was ich mache als Berater ist, ich begleite die Leute über die Brücke oder wir bauen zusammen eine Brücke oder ein Floß oder was auch immer nötig ist, um irgendwie in den nächsten Zustand zu kommen. Und das ist bei selbst bei großen Organisationen dasselbe. Und ich habe auch noch so ein Bild, was mir persönlich irgendwie immer wieder kommt. Die Leute haben das Gefühl, sie fahren auf die Autobahn im Schaltwagen und sind im dritten Gang und versuchen, sich in den Verkehrsfluss einzureihen und sind natürlich die ganze Zeit im roten Bereich und drehen hoch. Und du musst kuppeln. Musst Kupplung und Motor trennen, Getriebe und Motor trennen. Innehalten, einen neuen Gang einlegen und dann kannst du der Geschwindigkeit angemessen fahren. Und das ist das, was oft in solchen Prozessen passiert, dass man merkt, ich bin im roten Bereich oder wir als Unternehmen oder als Organisation sind im roten Bereich, als Team, wir sind im roten Bereich, es geht nicht mehr. Wenn wir so weiterfahren, fliegt uns das Ding um die Ohren. Wie können wir kuppeln?
Ich oute mich auch mal noch als Systemikerin und bringe noch den Aspekt mit rein, dass ich so hochspannend finde, dass die Lösung nur innerhalb des Systems tatsächlich entstehen kann. Und das, ich mag deine Metaphern heute wahnsinnig gerne. Und auch dieses Auto passt für mich total. Mhm. Ich bleibe in dem gleichen Auto sitzen. Ich brauche eine Irritation. Ich muss nochmal die Zahnräder irgendwie neu zusammenkriegen. Dieses Kuppeln, das kriege ich möglicherweise durch eine externe Begleitung, durch eine Systemirritation hin. Mhm. Und damit sich dann diese Räder neu zusammenfügen, muss ich dann aber schauen, wann lasse ich jetzt die Kupplung kommen, damit ich wieder in Tritt komme. Die Inhalte gestalte ich oder die Organisation. Das geschieht und gelingt nur eine Veränderung, wenn das System irritiert ist. Und dann kriege ich mich wieder neu zusammen und begleitet auf die Reihe und über die Hängebrücke geschaukelt am Lagerfeuer sitzen.
So. Also die meisten Leute und die meisten Teams, die meisten Organisationen machen diese Kupplungsvorgänge oft und kriegen das ohne Probleme hin und merken das, wenn es soweit ist. Und dann gibt es einfach Situationen, wo man es nicht hinbekommt und aus irgendwelchen Gründen auch immer nicht aus dem roten Bereich rauskommt. Und dann macht es Sinn, vielleicht sich jemanden von außen zu holen. Aber viele kriegen das auch völlig hin, also ganz normale Entwicklungsschritte. Immer wenn man das Gefühl hat, da habe ich im Leben auch für mich persönlich in meiner Biografie so eine neue Evolutionsstufe erreicht, so solche Sprünge gibt es ja. Da habe ich mich erwachsen gefühlt. Da hatte ich ein Kind oder so, musste mich wiederentwickeln und oder bin in eine Partnerschaft rein oder wieder raus oder wie auch immer. Und macht vielleicht auch Spaß, diese eigenen Sprünge mal zu untersuchen und zu gucken, wo habe ich die eigentlich erlebt? Weil die haben wir alle, so diese Übergänge. Und ja, ich finde das schön. Ich mag das Leben eigentlich und diese Übergänge.
Jetzt, du beschreibst das immer so die ganze Zeit und ich hör dir zu, dass das eben so ein Prozess ist, was da passiert, wie die Leute zusammenkommen. Gerade haben wir hier auch nochmal gehört, na, das lebt im System. Das braucht ja aber alles irgendwie Zeit. Das geht ja nicht so schnell. Und die Realität ist doch auch oft, dass Organisationen Menschen mit Problemen kommen, die entweder einen inneren großen Druck haben für eine schnelle Lösung oder es auch einen äußeren großen Druck gibt. Und was machst du denn, wenn jemand kommt und ich sag mal, deine realistische Einschätzung ist, keine Ahnung, für so einen Prozess brauche ich jetzt ein Vierteljahr und es gibt, keine Ahnung, ich sag 2 Wochen, 4 Wochen. Kannst du das zusammendampfen? Was tust du? Gibt es eine große Desillusionierung bei den Menschen? Was machst du mit dem? Weil ich finde, das ist was zu einer Realität in den Unternehmen ja dazugehört, dass es nicht nur eine Ressource bei den Menschen gibt im Sinne von Fähigkeiten, sondern es gibt auch einfach begrenzte Ressourcen.
Aus meiner Sicht ist die wichtigste Ressource, wie viel Offenheit bringen die Leute in den Prozess mit? Ich habe das ehrlicherweise noch nie erlebt, dass man in so eine Situation, in so ein
dass einer so sagt, du hast nur 4 Wochen.
Nee, das meine ich nicht, sondern dass man dann aber dafür keine Lösung gefunden hat. Also die Frage ist ja, wofür habe ich denn 4 Wochen? Ja, für die Entscheidung. Ja, dann treffen wir die doch heute. Könnte man ja auch machen. Ja, ist ja auch eine Irritation.
Das ist doch ein richtig gut erfolgreicher mit der Methode, also, wenn das gelingt.
Ich erlebe, es gibt Themen, da denken die Leute, wir brauchen dafür ewig. Und es ist an einem halben Tag erledigt. Und es gibt Themen, da denken die Leute, naja, wir müssen halt gucken, dass wir hier besser miteinander zurechtkommen. Wir machen einen Workshop und dann klappt das doch, oder? Und dann merkt man, nein, das dauert Monate, bis sich da neues Vertrauen aufbaut zwischen den Leuten und so weiter. Ich hatte mal einen Vorstand, die mussten eine Entscheidung über eine Fusion ihrer Organisation mit einer anderen treffen. Und diese Gruppe hat sich erstmal überhaupt nicht arbeitsfähig gefühlt, weil sie hatten einen mega dicken Konflikt innerhalb ihrer Gruppe. Sie wussten überhaupt nicht, wie sie an ihren Themen arbeiten sollen. Die haben alles von ihrer eigenen Sitzungskultur mit diesem Konflikt bis zu dieser Entscheidung und aufs reingebracht in diese Beratungs- und wir waren 1,5 Tage zusammen. Und diese eine Fusionsentscheidung, das war das einfachste von allen. Das war für die das dickste Brett. Aber als man mal den Konflikt ein Stück weit bearbeitet hatte, noch nicht mal zu einem für viele Leute nicht so befriedigenden Ergebnis gekommen ist, waren die so arbeitsfähig, dass sie für diese sachliche Frage nach der Fusion Argumente abwägen, gucken, was passt für uns, was wollen wir wirklich, was treibt uns an von außen und von innen. Das hat 3 Stunden gedauert. Also manche Themen sind viel schneller. Es gibt auch eine lösungsorientierte Kurzzeitberatung, wo man solche Gangwechsel wirklich sehr schnell hinbekommt.
Jetzt bin ich Teilnehmerin bei dir im Prozess und du hältst den Prozess für die Gruppe und guckst, dass man da gut durchkommt und dass man miteinander entwickelt, was sind die nächsten Schritte. Erlebe ich eigentlich irgendeine Form von eigener Kompetenzentwicklung dabei? Was nehme ich als Einzelperson aus so einem Prozess mit oder in was für einer Kompetenz werde ich als einzelne Person gestärkt, wenn ich Teilnehmerin bin?
Ich glaube, manchmal passiert das nicht so. Also ich habe, wenn es nach meinen Vorstellungen läuft und ich den Prozess gut mache, ich sorge auch dafür, dass Redeanteile recht aufgeteilt werden und dass Argumente gehört werden und nicht überfahren werden und so. Das ist für viele schon so, aber das ist ja kein Kompetenzerleben, sondern ist erstmal
Aber da könnte ich ja zum Beispiel dran lernen, durchaus. Also wenn ich merke, dadurch entsteht ein neues Verständnis füreinander, könnte ich ja schon lernen, wenn ich mir doch die Zeit nehme, anders zuzuhören, wächst was in einem Team oder so.
Auf jeden Fall.
Also so auf der Ebene kann ja auch was passieren.
Ja, ich glaube, das ist oft eher unbewusst. Mhm. Aber ja, die, wenn man wirklich lange miteinander unterwegs war, reden Teams später anders miteinander. Ah, okay. Auf jeden Fall. Mhm. Und das eigene Kompetenzerleben ist manchmal natürlich so, welche Art von Fragen stelle ich eigentlich? Mhm. Und habe ich das Gefühl, ich muss einfach mit meiner Idee hier irgendwie durchkommen? Oder gibt es in dieser Gruppe auch eine Gruppenkompetenz, die vielleicht hilfreich sein kann? Und das Schönste, das Allerschönste, was passieren kann für mich in einem systemischen Beratungsprozess, ist, dass die Leute da sitzen und sagen, es ist ja kein Wunder, dass wir immer das Problem haben, wenn wir immer das und das machen.
Ah, der Erkenntnismoment.
Genau, dieser Erkenntnismoment. Und das ist so ein, ach ja, ich mit meinem Verhalten oder wir mit dieser Art zu arbeiten oder so stabilisieren unser eigenes Problem natürlich auch. Okay, gut. Und da kann man toll mitarbeiten und das ist für viele auch irgendwie so ein Moment, natürlich fühlt es sich nicht so toll an, wenn man am eigenen Problem beteiligt ist und gleichzeitig gibt es auf einmal einen Anteil und der ist gar nicht so klein, den ich selber bearbeiten kann. Und etwas, was vorher nicht bearbeitbar aussah, wird auf einmal, hat auf einmal einen Anteil, wo ich Einfluss drauf nehmen kann. Und das fühlt sich für viele gut an.
Das sagt jetzt so ein bisschen in mir und ich hänge jetzt so an diesem, dass du sagst, dass dann, wenn das Team so eine Viertel, für eine Weile zusammengearbeitet hat und so, dass sich dann durchaus Prozesse und so weiter verändern oder dass die Art der Zusammenarbeit verändert. Hast du den Eindruck oder Erfahrung damit, dass so einer, wenn so eine Organisation sich auf einen systemischen Prozess einlässt, dass sich die gesamte Kultur, vielleicht das gesamte Wertegerüst eines Teams oder einer Organisation auch dadurch beeinflussen und weiterentwickeln? Oder sagst du, nee, das wäre eine Überfrachtung eines solchen Prozesses? Wobei ich gar nicht von dem Anspruch ausgehe, sondern eher wirklich von der Wirkung, weil manchmal passiert sowas ja, ohne dass man es vorher plant.
Jein. Der Kulturbegriff, finde ich, ist schwierig. Es gibt ja auch viele, die an Unternehmenskultur arbeiten oder Organisationskultur und ehrlicherweise würde ich mich selber da vielleicht sogar mit reinzählen, weil ich denke, das ist irgendwie, liegt mir auf dem Herzen, zu einer positiven Kultur beizutragen. Ich würde sagen, Kultur ist oft ein etwas, was aus dem System erwächst. Und was man dann vielleicht beschreiben kann, wie reden wir miteinander, wie denken wir hier. Werte, die wir hier haben, sind natürlich irgendwie gewachsene Werte innerhalb dieses Systems. Und man kann jetzt aus meiner Sicht nicht in einem zweimonatigen Prozess oder so oder einem Halbjahr das alles ändern. Und wenn man sich Werte gibt, dann als Unternehmen neue Werte rausfindet in einem Werteprozess, dann müssen diese Werte schon sehr klar mit der Wirklichkeit des Systems verbunden sein. Und das sind sie nicht immer, was ich so wahrnehme in solchen Prozessen. Und die Kultur ändert sich aber vielleicht hier und da trotzdem. Denn was passiert, wenn man einen solchen Prozess aufsetzt mit unterschiedlichen Gruppen, unterschiedlichen Arbeitsweisen, die vorher nicht in dem System drin war, verändern sich eben Kommunikationsmuster, Menschen reden, die haben vorher noch nie miteinander gesprochen, die haben aber immer übereinander gesprochen. Das ändert was an dem Feeling, ja, weil man voneinander weiß. Wenn Führungskräfte zum Beispiel sehr stark in dem Denken drin sind, dass man Dinge linear planen muss, um sie dann auch kontrolliert zu einem Ziel zu bringen, und zwar zu ihrem, und sie merken, okay, manches passiert einfach, aber das ist gar nicht schlimm. Im Gegenteil, wenn ich mich zurückhalte mit meinen Ideen, wächst hier etwas Neues und es gibt ganz andere Ideen, die mein Ziel befeuern. Das ist natürlich, das sind Lerneffekte und die verändern dann schon eine Kultur über einen längeren Zeitraum.
Könnte ja sogar ein besonders großer Lerneffekt für die Führungskraft sein, welche der Mensch, also was in den Köpfen der Menschen alles so da ist und was die so denken und fühlen und was auch an Kompetenzen da ist, die sich dann genau dann zeigen, wenn ich nicht von vorne steuere.
Das Erleben von Wirksamkeit des Teams, von einem Zurücklehnen oder mal in den Überblick auf eine Metaebene kommen. Also da würde ich Learnings unterstellen, oder?
Oder auch dieses Gefühl so, wieso ist das jetzt gelöst? Ich probiere das seit einem Dreivierteljahr.
Ach so.
Und wir haben das jetzt in zwei Sitzungen.
Ach so, und dann trauen die dem erstmal nicht? Oder nee, trauen sie nur nicht?
Aber die fragen sich, wieso, also.
Was soll das? Ah,
okay. Warum hat das jetzt hier geklappt und da nicht? Also, die meisten Leute wollen ja weiterkommen und wenn sie sich was von abgucken. Und ich lerne genauso von Führungskräften, weil ich denke, ah, okay, hier, ihr tickt hier so. Und viele, es gibt ja wahnsinnig tolle Führungskräfte, die sehr, sehr wirksam arbeiten in ihren Bezügen und da gucke ich mir dann auch was von ab. Also, es ist ein Geben und Nehmen.
Sehr schön.
Und es ist auch ein ganz wunderbares Nehmen hier mit dir. Danke, von dir so viel zu hören und dich so kennenzulernen. Wir kommen schon in Richtung Ende unserer gemeinsamen Zeit hier im Podcast zumindest. Und wir fragen gerne unsere Gäste und auch Partner im Führungskreis abschließend gerne so 2, 3 Fragen. Immer die gleichen und suchen uns da mal so aus, was uns anspringt. Meine erste Frage, an dich ganz spontan geantwortet. Ich wüsste gerne von einem Fettnäpfchen, in das du mal so richtig tief reingetreten bist.
Es gibt ein Fettnäpfchen, das passiert mir vielleicht so 2-mal im Jahr regelmäßig, seitdem ich diesen Job mache. Früher ein bisschen öfter, heute nicht mehr so viel. Und zwar ist das Gefühl, dass ich denke, ich habe es verstanden, was hier das Problem ist. Und ich werde Ihnen das jetzt sagen und es wird großartig. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo in irgendeinem Beratungssession sage, ja, ich glaube, es ist ja auch so, so und so und so, und dann erkläre ich denen ihr eigenes Problem, kommt jedes Mal die gleiche Reaktion. Nee, also das passt jetzt einfach. Das passt eigentlich jetzt nicht so richtig. Also bis hierhin war es eigentlich ganz gut, aber jetzt das war Quatsch. Und das ist wirklich jedes Mal, und es wird zum Glück seltener, ja, aber jedes Mal denke ich, nein, das ist es nicht. Ich habe meine Ideen und ich habe auch Wege, meine eigenen Ideen darüber zu prüfen, aber das ist gar nicht mein Job, zu verstehen, was da passiert, sondern den Prozess so zu gestalten, dass die Leute weiterkommen. Mhm. Und das ist viel wirksamer, wenn ich mich mit meinen Weisheiten zurückhalte. Und das ist wirklich, ich merke das auch dann immer sofort in den nächsten 5 Sekunden ungefähr, weil ich, die Reaktion kenne ich schon. Es ist wieder passiert. Naja. Kann auch drüber lachen. Manchmal erzähle ich es Klienten auch hinterher. Und dann meinen sie, ja, das war wirklich ein bisschen komisch.
Ja, vielleicht auch, weil es sich dann so abhebt in dem Moment, von dem, wie du sonst mit ihnen arbeitest, weil du das ja sonst auch immer zurückstellst. Ne? Ich habe ja eine Lieblingsfrage bei unseren Fragen.
Ich könnte schon wetten.
Ja, das ist, ich glaube, ich stelle die fast immer, weil ich das so interessant finde. Stell dir vor, du dürftest mit einer Person aus der Geschichte, es darf auch eine noch lebende zeitgeschichtliche Person sein, also die noch da ist oder aus der Vergangenheit, einen Abend verbringen, vielleicht so am Lagerfeuer oder meinetwegen auch Tanz am Lagerfeuer, aber sonst auch einfach vielleicht dich nur unterhalten. Wen würdest du gerne treffen und warum? Ach, krass, ist die längste Pause bisher.
Ja, weil ich mich nicht so gut festlegen kann. Also, ja, berufsbedingt wahrscheinlich oder auch von meinem, was mich wirklich interessiert, ist ja, wie die Dinge laufen, wie es funktioniert. Und ich will ja rausfinden, wie die Leute das so erleben. Und ich würde wirklich gern mal mit so ein paar Staatsoberhäuptern mal so ein Pläuschen haben, mit allen Internas, mit allen Geheimnissen, mit allem, auch ihrem Gefühl darüber, was hat man eigentlich in der Hand und was nicht. Und der Klassiker, er ist mir als erstes eingefallen, das sage ich jetzt, aber Barack Obama würde mich wirklich interessieren. Weil ich glaube, dass der Einblick in die amerikanische Kultur auf der Ebene, das finde ich sehr interessant. Angela Merkel würde mich tatsächlich auch interessieren. Das war die Kanzlerin meiner Jugend, wie man so schön sagt. Während ich jung war, war sie Kanzlerin und ja, aber auch alle anderen Spitzenpolitiker oder so. Das würde mich wirklich mal interessieren, aber eben halt nicht in ihrer Rolle als Politiker, sondern als Gegenüber, Real Talk. Lass uns mal drüber reden, wie ist das? Was hast du da erlebt? Wer weiß.
Vielleicht kommt irgendwann der Tag, wo wir alle diese Leute bei uns in den Podcast kriegen und ihnen die echten Fragen stellen können.
Ja, aber
können wir nur hinterher nie abspielen.
Ja, genau.
Bleiben immer geheim. Ja.
Die Mikros müssen weg.
Ja.
Ich wäre dabei.
Also das finde ich wirklich ultra spannend.
Abschließend.
Abschließend. Ah, ich war jetzt hier.
Nein.
Doch.
Hast du auch noch eine Lieblingsfrage?
Nein,
ich habe noch eine.
Los. Noch eine.
Okay. Ja, komm.
Du kriegst drei. Wir machen Ping-Pong. Du kriegst drei. Ja. Wofür bist du heute dankbar?
Ich bin heute dankbar, dass ich heute Vormittag in einem ganz anderen Teil von Deutschland noch war, nämlich bei uns zu Hause und mit meiner Familie einen Herbstspaziergang machen konnte. Das war schön. War mein Highlight heute. Natürlich neben dem Podcast, ist ja klar.
Selbstverständlich.
Ja, aber wir sind heute Morgen schön durch unsere Kleinstadt gelaufen und zum Wahllokal. Heute war Wahlsonntag und hatten eine gute Zeit. Da bin ich dankbar. Das sind die kleinen Dinge, die mich erfüllen.
Vielen Dank.
Ja.
Danke, dass du dir die Zeit mit uns genommen hast. Danke, dass wir dich so kennenlernen durften. Und für diese wirklich spannenden und so begeisterten Einblicke in das. Während du hier erzählt hast, du hast gestrahlt und eigentlich gesprüht vor Begeisterung für das Thema. Das war ganz schön. Das können die anderen nicht sehen. Deswegen möchte ich das hier nochmal sagen. Danke für die Zeit mit dir.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Danke, das war wirklich toll.